Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen hier gleich über Thomas Zipp. Der Künstler ist an Ostern verstorben. Das teilte seine Galerie mit. Zipp bewegte sich künstlerisch zwischen Kunst und Punk. Wie das? Das besprechen wir gleich hier. Schön, dass Sie dabei sind. Der Künstler Thomas Zipp ist am 3. April am Karfreitag gestorben mit 60 Jahren. In seinem Werk hat er immer wieder Glaubenssysteme hinterfragt und anarchische Rauminstallationen entwickelt. Außerdem war er viele Jahre Professor an der Universität der Künste in Berlin, wo er etliche Studierende begleitet hat. Wir sprechen mit Nadja Ismail, Leiterin der Kunsthalle Gießen, hat mit Thomas Zipp eine große Ausstellung kuratiert. Die hatte den Namen A Primer of Higher Space, The Family of Man Revisited. Zipp hat dafür in die Kunsthalle Gießen ein komplettes Haus reingebaut mit Hochbett, Veranda und Raketen. Nadja Ismail hat mit ihm auch an seinem Katalog zu 30 Jahren seines Schaffens gearbeitet. Was war Zipp für ein Künstler, den wir verloren haben? Wir versuchen hier jetzt einen Einblick zu bekommen. Guten Tag erstmal, Frau Ismail.
Guten Tag.
Vielleicht können wir erst einmal beginnen mit dem künstlerischen Werk von Zipp, das ja wirklich recht eigenartig ist, also diese Ausstellung bei Ihnen in Gießen mit dem Haus reingebaut. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, Sie haben richtig gesagt, das ist ein sehr einzigartiger Künstler und das zeigt sich eben auch in seinen Installationen. Wir hatten sogar zwei Häuser, wenn man sie so nennen kann, in der Kunsthalle. Aha. Ich versuche das mal auratisch ein bisschen zu beschreiben, denn das, was der Thomas Zipp macht, ist nicht nur eine Installation von verschiedenen Medien, die sich eben zu einer Rauminstallation verbinden, sondern es ist tatsächlich auch noch mehr. Denn da verschieben sich zeitliche Dimensionen, Glaubens- und Wissenschaftssysteme werden hinterfragt und auratisch verbindet sich das, wenn man eben die Kunsthalle betreten hat, war man eigentlich außerhalb von Raum und Zeit. Man wusste nicht wirklich, in welchem Setting man sich befand. Es gab zwei bunkerähnliche Gebäude, überall standen 12 Raketen im Raum verteilt, die eben an den Kalten Krieg erinnerten und man einen kleinen Einblick in eine Art von Mikrokosmos erhalten hat, wo eben diese zwei Häuser standen. Das eine war mehr so ein Schlafsaal und das andere war so eine Art von Küche und man hat darin durchaus leben können und so war auch die Idee, dass das performativ eben von Besucherinnen bespielt wird und dass man sich sozusagen in diesen Räumen aufhalten kann. Und was aber sich unmittelbar eingeschlichen hat, war, das war eine neue Dimension. Das war eine Art von Welt, die man betreten hat, die eben sehr mit dem Kosmos von Thomas Zipp verbunden war. Es war intim, Es war verstörend, es hatte etwas Apokalyptisches und hat gleichzeitig so ein bisschen die Weltordnung befragt. Denn die Raketen, die man dort sah, die haben nicht nur aktuelles Tagesgeschehen einen Bezug dazu, sondern eben auch damals, sie hatten halt schon anmoderiert, wie die Ausstellung hieß und auf den Kalten Krieg und eine bestimmte Ausstellung, The Family of Man, darauf bezog sich eben der Künstler Thomas Zipp mit der Ausstellung in der Kunsthalle Gießen.
Also Glaubenssysteme hinterfragen, Welten, Weltanschauungen hinterfragen. Was waren das für Themen und Einflüsse, die seine Arbeit bestimmt haben oder in denen er seine Arbeit entwickeln konnte?
Also er hat eigentlich ein sehr unverkennbares visuelles Oeuvre geschaffen, indem er immer wieder Teile von Installationen in neue Räume eingebaut hat. Und er hat halt das Verhältnis vom Einzelnen zur Masse befragt, also das Individuum zum Kollektiv. Das hatten Sie, glaube ich, auch schon anmoderiert. Und was ihn unglaublich interessiert hat, waren Wissenschafts- und Glaubenssysteme. Das heißt, an was glaubt der Mensch? Wo werden Machtmechanismen festgelegt und wie kann man sich davon befreien? Und das waren halt Themen, die ihn sehr umgetrieben haben, verbunden eben mit einer tiefen Rechercheebene, wo es darum ging, welche anderen Dimensionen außerhalb des Visuellen kann man eigentlich betreten und wie kann das überhaupt funktionieren? Und all das floss eben in diese Ausstellung zusammen, sodass man halt, wie gesagt, statt einer Rauminstallation eigentlich einen Möglichkeitsraum geschaffen hat, wo man eben seine eigenen Werte und Normen auch hinterfragt hat.
Ja, also wirklich vielseitig, also nicht nur Rauminstallation, sondern er hat auch mit Performance gearbeitet und kann sich eigentlich gar nicht so auf eine Gattung festlegen.
Ich würde eher sagen, es ist fast ein Gesamtkunstwerk. Also er ist klassisch Maler, aber er arbeitet eigentlich mit jedem Medium. Also es heißt, er hat auf der einen Seite Rauminstallationen geschaffen, er hat immer wieder performativ diese Rauminstallationen auch bespielt. Er hat außerdem Performances quasi als eigene Kunstform unabhängig von der Installation präsentiert. Er hat gemalt, er hat Musik gemacht. Also es ist ein unglaublich reiches Oeuvre, was er geschaffen hat. Aber, und das ist das Besondere, man erkennt sofort die visuelle Handschrift von ihm.
Ja, woran?
Es ist so eine Art von eben, es hat etwas Endzeitliches und gleichzeitig hat es halt einen hohen Kontrast, würde ich jetzt mal sagen, zwischen hell und dunkel. Ich will nicht sagen schwarz und weiß, aber diese ganzen Settings, die er geschaffen hat, die waren eben auch mit der eigenen Lichtsituation versehen, mit bestimmten Settings, wo der Mensch, also sprich die Besucherin oder der Besucher, eintreten konnte und eigentlich mit sich selbst konfrontiert war und an das, was er glaubt. Also ich mache das jetzt mal an einem Beispiel fest, weil es vielleicht etwas plastischer ist. Wir glauben ja an bestimmte mathematische Ordnungen, an Religionen, an irgendwelche Heilsversprechungen. Und das ist normalerweise, wenn man jetzt im Bereich der Wissenschaft ist, stark oder einfach zu belegen durch irgendwelche empirischen Erhebungen. Wenn es aber darum geht, Dinge, an die man glaubt, kulturell geprägt oder ähnliches, gesellschaftlich geprägt glaubt, hat man eigentlich nicht mehr viel als wissenschaftliche Basis, sondern das, was einem in der eigenen Lebenswirklichkeit richtig und glaubhaft erscheint. Das ist etwas, was eigentlich kaum ein Mensch hinterfragen kann, weil es dafür keine wirklichen Erklärungen gibt, sondern es ist eine Frage von Glauben. Und Thomas Zipp hat sich einfach sehr stark damit auseinandergesetzt und hat sich überlegt, wie kommen denn diese Glaubenssysteme zustande und warum glauben wir genau an das wir glauben und wie kann man eine hierarchische Ordnung in der Welt enthierarchisieren. Ja. Und diese Dinge, also sie ist sozusagen die Gleichheit zwischen den Menschen auch zu erreichen und hat damit natürlich die großen Fragen des Lebens auch berührt.
Wie war er denn als Mensch?
Also er passte wahnsinnig gut zu seiner Kunst, wie es eben so häufig ist. Also Thomas Zipp ist einer der warmherzigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, verbunden mit einer großen Neugier, was Menschen und andere Dimensionen anbelangt. Also gerade so Raum-Zeit-Kontinuum, das ist etwas, der hatte sich stark mit wissenschaftlichen, vor allem eben auch alten wissenschaftlichen Lektüren auseinandergesetzt. Und es wurde mal gesagt, er ist wahnsinnig verbindend und das war er in der Tat. Also er hat ja lange gelehrt, das hatten Sie auch bereits gesagt in Ihrer Anmoderation. Er ist seit 2008 Professor an der UdK gewesen und was man eben sagen kann, er hat sehr, sehr viel für seine Studierenden getan und hatte halt dieses menschlich Verbindende, dass er gesagt hat, wir sind alle gleich, wir können alle mitmachen und das Ganze eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Viele Studierende haben ihn als einen sehr unterstützenden Professor beschrieben und ich danke Ihnen jetzt, dass Sie uns Thomas Zipp noch mal ein bisschen näher gebracht haben durch die Ausstellung, die er bei Ihnen hatte in der Kunsthalle Gießen und auch mit der Zusammenarbeit, die Sie mit ihm hatten, was den Katalog über sein Schaffen angeht. Also der Künstler Thomas Zipp ist gestorben am vergangenen Wochenende und wir konnten mit Nadja Ismail von der Kunsthalle Gießen über ihn sprechen. Vielen Dank dafür.
Das Lesen der anderen.
In unserer Rubrik Das Lesen der anderen schauen wir in aktuelle Magazine und Zeitschriften rein, hören, was für Themen die Zeitungsmacher beschäftigen und auch, wie sie die darstellen. Jetzt geht es um das Magazin Cargo, gibt es seit 2009, erscheint circa vierteljährig und es ist ein Magazin für Filmfans. Und ich spreche jetzt mit Bert Rebhandel, er ist Filmkritiker und Mitherausgeber. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wie würden Sie denn Cargo beschreiben für Menschen, die das Magazin nicht kennen?
Cargo Film, Medien, Kultur steht bei uns drunter unter dem Zeitschriftentitel Film, Medien, Kultur. Also diese drei Dinge versuchen wir vom Kino ausgehen, über die ganze Kultur nachzudenken. Ist sicher ein nischiges Produkt. Wir haben unter 1000 Abonnenten, aber es gibt uns. Wir kriegen keine Förderungen und wir existieren auf dem Markt.
Schauen wir doch mal ins Magazin rein. Es gibt nämlich einen Artikel von Ihnen über den Film Palestine 36. Der kommt bald in die Kinos. Worum geht's in dem Film?
Der Film kommt im Mai in die Kinos. Es ist ein großes Epos einer jordanisch-palästinensischen Filmemacherin, Annemarie Assia, die nach einem historischen Datum sucht, von dem aus man den Konflikt in Israel-Palästina erzählen kann. Und das ist für sie eben das Jahr 1936, als es noch keinen Staat Israel gab, aber schon eine starke jüdische Einwanderung nach Palästina. Und sie erzählt aus der Sicht des palästinensischen Volkes diesen beginnenden Krieg, könnte man sagen.
Ja, ein langer Konflikt, sagen Sie. Wie geht der Film das Thema an oder wird der Film auch für Debatten heutzutage sorgen?
Ich denke, er wird auch deswegen für Debatten sorgen, weil man ja nach dem 7. Oktober 23 oft gesagt hat, wann hat denn das Ganze eigentlich wirklich begonnen, das jetzt wieder neu begonnen hat. Und da ist der Vorschlag 1936 sich anzuschauen ein guter Vorschlag. Es ist ein Film aus der Perspektive Palästinas. Das ist ganz, ganz wichtig, denn bis jetzt gab es viele Filme, die den Konflikt aus der israelischen Perspektive betrachtet haben. Palästina hat kein besonders großes Kino. Israel ist eine Filmnation auch. Ja. Israel hat auch Amerika vom Kino her an seiner Seite. Hier wird nun die andere Seite einmal beleuchtet.
Und wer sind die Filmemacher? Die Regisseurin haben Sie ja gerade schon angesprochen.
Die Annemarie Assia, das ist eben eine christlich-palästinensische Filmemacherin, die von Jordanien aus arbeitet im Moment und die versucht, und das ist neu, einen Blockbuster, also so wie einen großen amerikanischen Geschichtsfilm mit vielen Figuren, mit viel Action und so weiter, ja, das als großes Panorama zu erzählen.
Und schauen wir nochmal auf ein anderes großes Thema im aktuellen Magazin. Und zwar eine neue Recherche, umfangreiche Recherche zum Thema Leni Riefenstahl. Die war ja in letzter Zeit schon öfter mal wieder in den Nachrichten. Natürlich auch geht es da um ihren Bezug zum Nazi-Regime. Was findet jetzt der Autor im aktuellen Cargo-Magazin raus?
Der Autor hat sich etwas angesehen, es gibt ja einige sehr interessante Riefenstahl-Biografien, mehrere eigentlich inzwischen, wurde viel geforscht. Jurian Roth hat sich einen Spezialaspekt vorgenommen, nämlich die Frage, wer Geld bekommen hat für die Filmrechte nach 1945.
Von Leni Riefenstahl.
Von Leni Riefenstahl. Und zwar von den, man muss es wirklich sagen, wirklich zentralen Nazi-Propaganda-Filmen, Triumph des Willens und so weiter. Die wurden nämlich nach 1945 alle in Clipform, in vielen zeithistorischen Beiträgen gebraucht, weil man ja nicht so viel Bildmaterial hatte aus der Nazizeit. Man muss es fast zuspitzen, man hat eigentlich nur fast Propagandamaterial aus der Nazizeit. Und er weist nun nach, Jurian Roth als Riefenstahl, sehr geschickt sich mit den damaligen Rechteinhabern, das wäre im Grunde der deutsche Staat gewesen, die fast hineingelegt hat oder übervorteilt hat und sehr viel Geld mit diesen Filmausschnitten verdient hat in diesen Jahren. Und er hat sich da eben die Bilanzen dieser Firma angesehen und er kann das ganz detailliert nachweisen, dass Riefenstahl sich eigentlich nach dem Krieg an ihren Nazi-Werken, muss man wirklich sagen, bereichert hat in einem sehr großen Maß.
Und was schließt der Autor Roth daraus über Riefenstahl und ihr Werk?
Über ihr Werk sagt er gar nicht so viel. Er ist aber auch der Meinung, dass Riefenstahl als Filmemacherin nicht überschätzt werden sollte. Sie hat im Grunde nur einen Film gemacht, der wirklich filmhistorisch, künstlerisch von Interesse ist. Das ist der Olympia-Film. Alles andere ist entweder Kitsch oder Nazi-Propaganda im härtesten Sinne.
Klare Worte von Ihnen und aus dem Magazin, also das aktuelle Cargo-Magazin, mit vielen Artikeln, mit viel mehr Themen zu anderen Filmen und filmhistorischen Themen. Natürlich für Filmfans und alle Interessierte gibt es vierteljährig und können Sie zum Beispiel bestellen auf cargo-film.de. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei Bert Rebhandl.
Ich bedanke mich ebenso.
Wir sprechen jetzt über einen Tagger, also jemanden, der auf Häuserwänden und Co. seinen Tag, also seinen Namen hinterlässt. Tags sind ja aus dem modernen Stadtbild gar nicht mehr wegzudenken. Aber es ist kein Phänomen nur der Jetztzeit. Wir sprechen nämlich jetzt über einen Tagger, der schon vor 200 Jahren seinen Namen überall hinterlassen hat und der ja dadurch auch eine Art Wegbereiter für die Tagger-Szene wurde. Kiselak, so der Name. Wie es dazu kam und wer Kiselak war, bespreche ich mit Gabriele Guffriller, Kunsthistorikerin, Kiselak-Expertin und auch Herausgeberin einer Jubiläumsausgabe über ihn. Hallo Frau Guffriller.
Hallo Frau Wenzel.
Also Tagger verwenden ja oft ein Pseudonym, wenn ich mich so in der Bahn oder an Häuserwänden umschaue. Kieselak ist aber sein richtiger Name oder auch ein Pseudonym?
Ja, Kieselak hat tatsächlich so geheißen, Josef Kieselak, und er kam aus Wien, wurde 1798 hier geboren. Und er verwendet seinen richtigen Namen, um eben seine Spur zu hinterlassen, um seine Signatur anzubringen.
Und wo hat er das alles gemacht? An Hauswänden oder?
Ja, er hat es quasi überall gemacht, wo es ging, an Hauswänden, an Portalen und besonders gerne in der freien Natur. Er war ein Naturfreund, ging wandern und hat dann auf Felswände oder auf große Steinplatten, wo auch immer es ging, hat er seinen Namen hinterlassen.
Und das war ein neues Phänomen? War er der Erste?
Ja, das ist wirklich ganz besonders. Er dürfte der Erste gewesen sein, der sein Logo gestaltet grafisch und der es auch, so wie man es heute kennt, nach den Kriterien möglichst weit oben, möglichst wiedererkennbar und möglichst häufig, möglichst verbreitet hinterlässt. Und es war sein richtiger Name, den er verwendet hat, Josef Kieselak. Und das Josef kürzt er mit einem I ab.
Und wissen wir, warum er das gemacht hat?
Nein, das wissen wir nicht. Ja. Und auch ich, wo ich mich seit 20 Jahren mit Josef Kieselak beschäftige, weiß es nicht. Er hat zwar ein ganzes Buch geschrieben, aber er sagt darin nicht, weshalb. Es hat praktisch jeder, der sich mit Kieselak beschäftigt hat, und das haben schon sehr viele Menschen, haben eine Motivsuche, eine Begründung gesucht dafür, warum er das gemacht hat. Das ist wirklich außergewöhnlich.
Sieht man denn seine Tags heute noch?
Ja, die sieht man meistens in außen liegenden schönen Orten, viele an Ruinen. Viele an Felswänden, es sind aber nicht allzu viele erhalten. Man kann sie noch eingrenzen. Es gibt zeitgenössische Hinweise in Gemälden. Rudolf von Alterding gekannt und Eduard Gurk. Mit Eduard Gurk war auch befreundet, Grafiker, Maler seiner Zeit, die seine Schrift, seine Unterschrift, seine Signatur verewigt haben.
Und wie hat die Welt damals auf ihn reagiert? Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut ankam, wenn man auf alten Ruinen oder auf Steinen dann seine Verewigung sieht.
Die Menschen waren erstaunt. Und er dürfte es wirklich sehr heftig getrieben haben, weil man sprach schon zu Lebzeiten Kieselaks. Er stirbt 1831. Und man hat schon, wie er ab den 1820ern unterwegs war, hat man das relativ bald bemerkt. Es wurde eher als Merkwürdigkeit, als Besonderheit, eher selbst als Sonderling bezeichnet. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, er muss ins Gefängnis. Es gab dann später diese Ausschmückungen, es gab zahlreiche Anekdoten. Aber tatsächlich das, was an zeitgenössischen Quellen sich lesen lässt dazu, es war eher was Kurioses.
Und kam er aber auch mit dem Gesetz in Konflikt?
Nein, nein. Und man muss auch dazu sagen, Kieselak stirbt 2 Jahrzehnte, bevor der Vorläufer des heutigen Denkmalamts ins Leben gerufen wird. Und dadurch, dass er diese Orte aufsucht, dass er Burgen, Ruinen, Naturdenkmale aufsucht und herumgeht und das beschreibt, dadurch gehört er zu denen, die angeregt haben, dass der Denkmalschutz überhaupt ins Leben gerufen wird. Er ist derjenige, der eine Burg betritt oder einen verwilderten Garten. Und ihm muss vorgekommen sein, er wäre einer der Letzten, die die Schönheit dieses Platzes noch erleben darf.
Also mehr als nur ein, ich sag mal, ein Ich-war-hier-Zeichenspruch.
Es dürfte damit schon zusammenhängen, dass er auch stolz gewesen ist darauf, wenn er beispielsweise auf 3000 Metern im Gebirge oben steht und wenn er dann natürlich sagt, ich war hier, das hat schon Gewicht, warum auch immer, ja. Wir wissen es nicht.
Ich wollte erstmal noch mal fragen, Kieselak ist also durch Österreich und durch andere Staaten gereist und hat dabei seinen Tag, seinen Namen überall hinterlassen. Welche Bedeutung hat denn dieses Reisen für die Tags und für ihn gehabt?
Das Reisen war genauso, wie es für heutige Graffiti-Künstler und Künstlerinnen bedeutend ist, einen großen Stellenwert. Er hat eine Reise, hat er genau beschrieben, in einem Buch. Und diesem Buch wollten noch weitere Bücher folgen. Er hat es aber nicht erlebt. Er ist der ersten europäischen Cholera-Welle zum Opfer gefallen. Und die eine Reise, die er beschreibt, die führt ihn durch das Kaisertum Österreich und er erreicht damit auch Teile Sloweniens, Südtirols und dann kommt er auch nach Bayern. Er kauft sich in Tirol ein Ruderboot, fährt dann 200 Kilometer mit dem Boot am Inn entlang und wenn er diese Reise gut verkauft hätte, als Buch verkauft hätte, dann wäre er noch rangegangen, weitere Reisen zu veröffentlichen. Und er sagt, er war seitdem, also seit 1825, wäre er auch noch in der Schweiz gewesen, in Italien, in Ungarn, in ganz Böhmen und Mähren und in Sachsen, Preußen und Württemberg.
Sie haben ja gerade gesagt, wir wissen nicht, warum er seinen Tag überall hinterlassen hat. Aber wissen Sie, womit er das gemacht hat? Wahrscheinlich nicht mit einer Sprühdose.
Wahrscheinlich nicht, nein. Er dürfte einen Pinsel und Ölfarbe gehabt haben. Er schreibt auch einmal, dass er den Pinsel in die Hand nimmt. Da schreibt er außerdem ein Gedicht und er trifft auch auf Gedichte. Auch bei einem Wasserfall trifft er auf ein Gedicht, das ein Kollege von ihm quasi hinterlassen hat. Es war damals in einer gewissen Upper Class, in einer gebildeten Oberschicht, war das üblich, dass man sich quasi gelehrte Grüße bestellt, dass man seinen Namen hinterlässt, auch um sich mit dem Ort auf eine magische Art und Weise zu verbinden.
Und sich mit dem Ort magisch zu verbinden, würde das auch auf aktuelle Sprayer und Tagger zutreffen? Oder was verbindet Kieselack denn mit aktuellen zeitgenössischen Sprayern?
Eine gut gestaltete Unterschrift, also eine richtige, schöne grafische Arbeit hat er gemacht. Und auch die Idee, möglichst viel davon zu verbreiten, das möglichst überall zu hinterlassen. Er muss tausende Tags gemacht haben, wenn man sich das durchrechnet. Er war fast 4 Monate unterwegs auf dieser einen Reise und das Ganze hat er über 10 Jahre nachweislich betrieben, bis er dann 1831 eben gestorben ist. Also es muss tausende Tags gegeben haben und natürlich gibt es auch, besonders als Reaktion dann auf sein Buch, gibt es 1829 auch wütende Rezensionen, wo er überall hingeschrieben hätte. Aber so, dass man sagt, das war jetzt wirklich Sachbeschädigung mit dem Paragraphen, mit dem Gesetzeskonflikt, so war es damals noch nicht.
Ja, Sachbeschädigung würden ja auch einige Leute so die modernen Tags bezeichnen, andere eher als Typografie, da scheiden sich die Geister, aber die heutige Tagger-Szene hat sich ja auch mit Kieselack beschäftigt. Inwiefern?
Ja, Kieselack ist natürlich in der heutigen Graffiti-Szene weltweit eine Ikone. Ha. Besonders auch, weil man nicht weiß, was hat ihn darauf gebracht. Ja, dass man reist und seinen Namen schreibt, dass man Gedichte schreibt. Goethe macht das, Lord Byron macht das. Natürlich, wenn die wohin reisen, man schreibt den Namen. Auch die Pyramiden waren voll von eingeritzten Namen von Reisenden, aber dass man es in dem Umfang tut, auch noch besonders große Tags macht, das ist für die Graffiti-Szene natürlich schon sehr interessant. Man beruft sich ein bisschen darauf, dass es das immer schon gegeben hat und auch die Tag-Forschung kommt immer mehr auf die Idee, dass man das sehr wohl ernst nehmen kann und nicht nur als Datierungsmöglichkeit heranzieht.
Ich glaube, die meisten Menschen gehen an Tags vorbei, vielleicht ärgern sich auch manche. Aber wie blicken Sie als Kunsthistorikerin auf moderne, verteckte Hauswände und Züge?
Also wenn ich, natürlich habe ich einen Blick dafür, natürlich schärft man da auch die eigene Wahrnehmung. Ich schaue eigentlich hauptsächlich, ob es etwas Neues gibt, ob sich stilistisch etwas entwickelt hat. Diese klassischen Tags mit schwarzem Umriss und vielleicht noch Höhungen durch weiße Reflexe, das fällt mir persönlich nicht mehr so auf.
Ja, aber würden Sie sagen, Tags sind wirklich nur diese, ich sag mal, schnell geschriebenen Kürzel und Namen von Sprayern? Oder würden Sie unter Tags auch größere Graffiti, also wo ziehen Sie da die Grenze?
Die Definitionen der Throw-Ups, Tags und Signatures und Writings, das ist alles ein spezielles Forschungsgebiet. Also da bin ich überhaupt schon gar nicht so drinnen. Das, was Kieselack gemacht hat, das ist, dass er ein Writer war, ob er ein Tagger war, ob er Throw-Ups gemacht hat. Das ist alles nochmal Spezialfrage. Das, was ich mir ansehe, sind sehr viele Dinge im Zusammenhang. Inwieweit die Graffitis mit dem Ort, an dem sie gemacht wurden, zu tun haben. Das ist das, was mich interessiert, der Kontext.
Also wenn ich das nächste Mal an ein paar Tags vorbeigehe, lohnt es sich vielleicht mal darauf zu achten? Also ich wohne in Berlin, was die verschiedenen Tags vielleicht mit der Stadt zu tun haben könnten. Worauf könnte ich da achten?
Ob es einen Bezug hat zur unmittelbaren Umgebung.
Also ganz lokal.
Das wäre das Interessanteste. Ich weiß noch, wie ich 1987 in Berlin war. Da habe ich auch sehr viel Graffiti fotografiert. Und da gab es auch sehr viele schöne Sprüche. Ja, mit großen Pinseln aufgetragen, mit Bürsten, mit Besen. Das war damals spannend. Und habe immer versucht herauszufinden, wie hängt es zusammen? Was bedeutet es? Warum steht das gerade hier? Und das war auch bei Kieselack so. Man hat sich gefragt, warum hat er gerade hier seinen Namen hingeschrieben? Und meistens war es damals ein schöner Ort.
Aber ganz genau wissen wir es nicht. Also irgendwie Kiselak ein mysteriöser Reiseblogger, vielleicht der ersten Stunde und erster umfangreicher Tagger. Vielen Dank, Gabriele Goffriller, dass Sie uns eine Art Urvater des Graffiti hier vorgestellt haben, nämlich Josef Kiselak. Vielen Dank.
Gerne.
Und mehr erfahren Sie in der Jubiläumsausgabe über ihn. Das sind 5 Bücher und zwar kommen die in einer Stofftasche, also wirklich ganz praktisch fürs Reisen, gibt's für 36 € bei Edition Tandem.